Deutschlandfunk Kultur heute.
Wie schwer die Gesundheit wiegt, das Leben, und wie schwer die Freiheit, auch die der Wirtschaft, darüber wird aktuell intensiv gestritten, nicht nur zwischen den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern, Laschet und Söder, auch ganz breit gesellschaftlich. Dieser Streit ist notwendig und er ist nicht neu. Er wird eigentlich immer geführt, wenn Epidemien auf Gesellschaften treffen. Ronald Gerste ist Historiker, Arzt und Autor des Buches »Wie Krankheiten Geschichte machen«. Er lebt in den USA. Guten Tag, Herr Gerste.
Guten Tag, Herr Wiesel.
Von Donald Trump kam am Wochenende die natürlich mit viel Häme aufgenommene Idee, die Seuche doch vielleicht mit starkem Licht oder mit der Injektion von Desinfektionsmitteln zu bekämpfen. Es wäre jetzt billig, darüber zu lachen, aber dieses Klammern an Hoffnungen auf irgendwelche Schnellheilmittel, das gibt's ja nicht nur bei Trump. Das zeigt uns, wie gern wir ihn vermeiden würden, den mühsamen Streit um Sicherheit und Freiheit. Der Streit ist aber nun mal da und eine notwendige Entscheidung. Und das war schon immer so, auch bei den Cholera-Ausbrüchen des 19. Jahrhunderts. Wer hat sich damals durchgesetzt?
Also es ist ja so, dass die Medizin und natürlich auch die Verantwortlichen in den Staaten über viele Jahrhunderte kein richtiges Konzept von Seuchen hatten, was Seuchen, was Epidemien auslöst. Und es gab bis ins 19. Jahrhundert hinein diesen Streit zwischen den Traditionalisten, die davon ausgingen, dass alle schweren Erkrankungen durch ein Miasma, etwas vereinfacht ausgedrückt, durch giftige, unangenehme, ungesunde Dämpfe in der Luft ausgelöst werden, und den dann allmählich erstarkenden Kontagionisten, die von einer Ansteckung ausgingen. Das ging bis ins 19. Jahrhundert eigentlich zugunsten der Traditionalisten aus. Sie sagten, ja, in der Luft ist irgendwas, was uns krank macht, wobei das keine ganz einheitliche Geschichte war. Bei der großen Pest von 1348, 1350 hat man natürlich schon die Kontakte zu unterbinden versucht, weil man herausbekam, dass von Mensch zu Mensch da etwas passiert. Aber die entscheidende Auseinandersetzung und auch mit Blick auf unsere heutige Situation, das entscheidende Ereignis schlechthin, das war die Cholera-Epidemie in London 1854 und diese, ja, man muss sagen, geradezu detektivische Arbeit, die John Snow damals durchgeführt hat. Da wurde der Stadtteil Soho von der Cholera befallen, wo fürchterliche Lebens- und Wohnverhältnisse herrschten, bis zu 12 Menschen in einer Einzimmerwohnung. Und die Behörden, der Board of Health unter Leitung von Edwin Chadwick, die waren zunächst ja noch Antikontagionisten, und Mr. Chadwick setzte da etwas durch, was ja schon eine Neuerung war. Er ließ nämlich wegen dieser furchtbaren Dämpfe, diesem Gestank in Soho, die Straßen desinfizieren mit, und jetzt kommen wir wieder zu Donald Trump, ja, mit Bleichmitteln, mit Chlorkalk, mit Desinfektionsmitteln. Das war keine schlechte Idee, nur es setzte falsch an, denn es war nicht die Luft, in der die Krankheitserreger waren, es war das Wasser. Und das war diese unglaubliche Innovation, eigentlich die Geburtsstunde der Epidemiologie von John Snow, ein hoch angesehener Arzt, der eigentlich seine Praxis hätte weiterführen können und ein gutes Leben hätte führen können, der aber durch so hoch gegangen ist und die Menschen befragt hat, die Menschen, die diese fürchterliche Erkrankung hatten, die Teile ihrer Familien verloren hatten, und der die Frage stellte, wo beziehen sie ihr Wasser her? Denn es gab zwei Wassergesellschaften, die Southwark und Vauxhall und die Lambeth. Und die Southwark und Vauxhall bezogen ihr Trinkwasser aus der Themse mitten in London, wo jeden Tag Hektoliter von Fäkalien reingeschüttet waren. Die Lambeth hat hingegen ihr Wasser aus einer anderen Quelle bezogen, weiter stromaufwärts, wo es
und das war nicht
sauber nach unserem
betroffen hier. Und das war nicht betroffen, dieses Wasser. Dann konnte man das sozusagen über
Forschung ermitteln. Das war weniger betroffen, und diese Leute hatten ganz selten Cholera. Und das entscheidende Indizmittel, das ist, dass er im Zentrum dieser Epidemie eine Pumpe gefunden hat, eine Pumpe an der Broad Street, die absolute Infektionsquelle für unzählige Menschen war, die Hunderte den Tod gebracht hat. Und er konnte dezidiert nachweisen, dass Menschen, die Wasser aus dieser Pumpe bezogen, die sogar teilweise weit weg wohnten, Cholera bekamen. Mhm. Und zwei Pumpen weiter blieben die Menschen verschont.
Das ist also im Grunde, eine ähnliche Situation, wie wir sie heute auch haben. Also wir wissen noch nicht viel darüber, so wie die Menschen, die Forscher auch im 19. Jahrhundert in London nicht viel darüber wussten. Und erst indem Einzelne vorangehen, mehr und mehr Erkenntnisse sammeln, kann man auch möglichst sinnvolle, möglichst wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen. Im Grunde eine vergleichbare Situation.
Absolut, absolut vergleichbar. Denn, Herr Dr. Wieser, die Leute damals, die Forscher, kannten ja den Erreger noch nicht. Der wurde erst 30 Jahre später unter besseren Mikroskopen festgestellt. Aber da war ein Indiz, Und die Abnahme des Handgriffs an dieser Pumpe, das gilt als die Geburtsstunde der modernen Seuchenprävention. Und die Pumpe steht heute noch in London als ein Denkmal an Jon Snow und an diese Epoche.
Als Historiker und Arzt ziehen Sie den Schluss aus diesen Feststellungen, dass auch die modernen Naturwissenschaften, die Medizin, die Epidemiologie historisch gebunden sind? Wir denken ja gern, dass das nur früher so war und wir heute geradezu ewige wahre Erkenntnisse das Ergebnis von Forschung sind.
Das ist richtig. Also wir kommen ja immer wieder an unsere Grenzen des Wissens und des Könnens. Und da ist diese derartige Pandemie natürlich ein Beispiel dafür, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt, denen wir erstmal zunächst ja nicht hilflos, aber in manchen Dingen ratlos gegenüberstehen. Und die genaue Erforschung der Übertragungswege, der Pathogenese wird erst dazu führen, dass man dann auch die wirklich probaten Hilfs- und Heilmittel hat.
Welche Rolle spielten denn so Überlegungen, wie wir die im Augenblick haben, die Freiheit der Menschen betreffend und auch die Freiheit der Wirtschaft und des Wirtschaftens betreffend im 19. Jahrhundert, solche Überlegungen? Also vor wenigen Tagen gab es im Spiegel einen Aufruf unter anderem von Virologen, aber auch von der Schriftstellerin Julia C., von Julian Niederrümelin, dem ehemaligen Staatsminister für Kultur, die gesagt haben, nur wenn die Wirtschaft funktioniert, das ist jetzt ein Argument gewesen nur, dann können wir die Bürger auch weiter mit grundlegenden Gütern versorgen und auch die Gesundheitsvorsorge betreiben. Wie wichtig waren solche Argumente im 19. Jahrhundert, dass eine Öffnung auch dazu führt, dass die Wirtschaft wieder funktioniert zum Beispiel oder überhaupt die Freiheit des Menschen einen Wert darstellt?
Also das lässt sich insofern schwer vergleichen, weil es im 19. Jahrhundert in Europa oder Nordamerika die Regionen, die in meinem Buch die Krankheiten Geschichte machen, natürlich die Hauptrolle spielen. In dieser Größenordnung ein völliges Lockdown in allen Lebensbereichen gab es nicht. Beispiel London 1854, auf dem Höhepunkt der Cholera-Epidemie, haben einige Geschäfte in Soho mal für einen Tag zugemacht. Und die Staatsautoritäten griffen bei Weitem so massiv ein, das war teilweise aufgrund anderer infrastruktureller Gegebenheiten ja auch nicht möglich, wie das heute der Fall ist. Das heißt, da wären die Vergleiche mit früheren Episoden von Epidemien natürlich auch irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Heute ist das viel zentralisierter und auch viel durchgreifender. Muss man sagen, das gab es zu Zeiten der Cholera kaum, nicht in diesem Ausmaß.
Jetzt habe ich unser Gespräch begonnen mit einem Verweis nochmal auf Donald Trumps Ideen vom Wochenende, die ja wirklich selbst Menschen, die wissenschaftlich nicht weit gebildet sind, absurd erscheinen, diese Vorschläge. Mittlerweile blenden sich schon Fernsehsender aus oder zeigen die Briefings des Präsidenten überhaupt nicht mehr. Sein Rückhalt in der Bevölkerung ist aber immer noch erstaunlich stark. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nein, das ist das Grundphänomen natürlich bei diesem Präsidenten. Ich habe ja auch ein Buch über amerikanische Präsidenten geschrieben. Und da ist ja natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Es ist so, dass es in der amerikanischen Bevölkerung ein Segment gibt. Das ist nicht die Mehrheit, aber es ist eine starke Minderheit, die auch Wahlen gewinnen kann, die zu ihm halten werden, egal was er macht. Und er hat ja selber auch einmal gesagt, ich könnte auf der Fifth Avenue New York jemanden erschießen. Meine Anhänger bleiben bei mir. So ist das. Der wird sagen können, was er will. Die ihn nicht mögen, werden erneut davon abgestoßen werden. Die ihn mögen, sagen, ja, prima, der hat Ideen. Toll, auch wenn die Leute natürlich wissen, dass die Ideen dann teilweise abstrus sind. Aber das hat weniger mit der solchen Situation zu tun, als vielmehr mit der tiefen Polarisierung der Bevölkerung in den USA, wo man wirklich entweder liberal, also Demokrat ist, oder conservative und Republikaner. Und bei den Letzteren, da hat er, ja, wenn man das so sagen will, Narrenfreiheit, die nehmen ihm sicherlich nichts übel, auch nicht diese sehr eigenartigen Therapievorschläge.
Der Historiker und Arzt Ronald Gerster über die Diskussion Sicherheit gegen Freiheit, die aktuell die Politik und die Medien bestimmt. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank Ihnen und bleiben Sie gesund.